Liebe Gemeinde, der Predigttext, dieser kurze Satz aus dem Epheserbrief: als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, ist ein sehr wichtiger Satz und der beinhaltet unglaublich viel. Ich musste mich richtig anstrengen, das hier zusammenzukürzen. Keine Angst, ich habe es geschafft. Und ich möchte das einfach halten. Ist ja eine schöne bildhafte Sprache in der Bibel. Wir sehen das auch in den Psalmen zum Beispiel, wie bildhaft das ist. Die Silvia hat es auch am Anfang gesagt. Hier wird mit vielen sehr schönen, greifbaren Bildern gearbeitet, dass man sich etwas drunter vorstellen kann. Nun ist es aber so, dass das Siegel vielleicht nicht mehr ganz so in moderner Zeit allgegenwärtig ist. Wo kommt das denn überhaupt vor? Was ist ein Siegel? Was würde euch dazu einfallen? Was bedeutet das, wenn etwas gesiegelt wird? Ihr merkt also, die Gemeinde soll in der Predigt mitwirken, durch Mitdenken. Ja, da gibt es auch ein Siegel, aber wo wird das Siegel hingemacht? Wo wird das hingemacht? Etwas Vertrauliches, jawohl. Es wird beglaubigt. Ein Dokument zum Beispiel, was noch? Wenn etwas geheim bleiben soll? Briefe zum Beispiel, ne? Dass nur der das liest, der es lesen soll. Und natürlich, das kennen wir aus dem Tatort. Wenn da zum Beispiel in einer Wohnung ein Mord passiert ist, nicht, dann wird die von der Polizei versiegelt, dann darf keiner rein. Also ich will das mal in drei Punkte zusammenfassen. Ein Siegel bedeutet, es steht für Unantastbarkeit. Nicht? Diese Sache soll jetzt nicht angetastet werden, die Wohnung darf nicht betreten werden, das Siegel darf nicht zerbrochen werden. Es steht für Echtheit. Wenn zum Beispiel die Konfirmationsurkunde, die muss gesiegelt werden, sonst ist die nichts wert. Ne? Wenn das Dienstsiegel fehlt, dann ist das nichts wert. Im Übrigen habe ich gelernt, ich bin ja überhaupt nicht so ein Verwaltungsmensch, ich wollte immer gar nicht in die Verwaltung, jetzt habe ich kirchliche Verwaltung, habe ich gelernt, das heißt nicht einfach einen Stempel drauf machen, könnt ihr vergessen. Das heißt, die Urkunde wird gültig unter Beidrückung des Dienstsiegels, so ist die korrekte Formulierung dafür. Also Echtheit und Wert und Besitz. Zum Beispiel, ich bin ja ein bisschen chaotisch manchmal, da nehme ich einfach dann ein Gesangbuch mit. Wenn ich irgendwo in der Kirche einen Gottesdienst gehalten habe, Orgel gespielt, nehme ich das Gesangbuch mit. Dann irgendwann sitze ich im Gemeinderaum und klappe das auf und denke, oh, da hatte die Kirchgemeinde das gesiegelt, nicht? Dass ihnen das gehört, habe ich mitgehen lassen. Dann bringe ich es aber auch wieder zurück. Ja, also wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, dann heißt das, wir gehören zu Jesus Christus. Dieses Siegel macht deutlich, du gehörst zu ihm. Nicht nur zu ihm, du gehörst ihm. Denn der Apostel Paulus schreibt, wir sind losgekauft worden. Da hat er so das Bild vom Sklavenmarkt. Ne? Da sind die Sklaven, die werden verkauft. Nicht? Und dann kriegen die ein Brandzeichen vielleicht sogar schlimmstenfalls. Und Paulus sagt, Jesus hat uns gekauft aus dieser Welt, die vergänglich ist. Die Welt liegt im Argen. Wir sind alle sterblich, wir werden alle sterben. Das ist eine Perspektivlosigkeit, nicht? Und aus der Knechtschaft der Sünde werden wir gekauft und dann gehören wir Jesus. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Denn wenn das wirklich ernst ist, dann müssen wir aufhören mit diesen Reden, die heute so modern sind, nicht? Dass alles mir gehört und ich kann doch mit meinem Leben machen, was mir gefällt, nicht? Und alles gehört mir. Mein Bauch gehört mir, alles gehört mir. Nein, das ist nicht wahr. Das mag gelten für Menschen, die in der Welt zu Hause sind, aber es gilt nicht für Menschen, die Gott gehören. Das andere ist aber auch, dass wir unantastbar sind. Und das heißt, was immer mit meinem Leben geschieht, wenn ich den Christus gehöre, geschieht nicht durch Zufälle oder weil das Leben so spielt, sondern es muss an Gott vorbei. Ob da Menschen über mich Gerede in die Welt setzen, was vielleicht nur zum Teil stimmt oder ganz erdacht ist, ach, wie schwer leidet man darunter, nicht? Hat das mit Gott zu tun? Der chinesische Erweckungsprediger, jetzt komme ich auf den Namen gar nicht, Watchman Nee, ist sehr verleumdet worden von engsten Mitarbeitern der Gemeinde. Und dann hat er ganz alleine weitergemacht und an den Gerüchten war nichts dran. Und viele haben ihm gesagt, du musst das doch mal richtig stellen, kämpf doch mal für die Wahrheit. Und er hat gesagt, was soll das bringen, was soll das werden? Außer, dass Christen in aller Öffentlichkeit sich streiten. Wenn das so geschieht, dann hat das seinen Sinn, es muss an Gott vorbei, ich werde gar nichts unternehmen. Sehen Sie, und dann hat er eine eigene Missionsgesellschaft gegründet in China. Und ein paar Jahre später war Kulturrevolution und da wurden alle ausländischen Missionsgesellschaften verboten. War nicht schlecht, dass er sich getrennt hatte, nicht? Also, Unantastbarkeit heißt, was immer mit deinem Leben geschieht, wenn du zu Christus gehörst, es muss an Gott vorbei und er hat Segen im Sinn für dich, für deine Familie. Das sollen wir festhalten. Und die Lieder des Gesangbuches geben Zeugnis davon. Wie viel Schweres haben die Menschen ertragen müssen in den Jahrhunderten, alle Liederdichter. Was haben die alles mitgemacht? Und wie vertrauensvoll sind diese Texte? Das ist ein Fundament, auf dem man leben kann, auf dem man leiden kann, auf dem man sterben kann. Und zuletzt, Echtheit und Wert. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, der richtig gehend auch unangenehm ist. Wisst ihr, man wird sich vor Gott als echt erweisen, in seiner Zugehörigkeit zu Gott oder als unecht. Mitglied einer Religionsgemeinschaft zu sein, bedeutet vor Gott erstmal noch gar nichts. Gar nichts. Alleine das Siegel des Heiligen Geistes markiert, ob du zu Gott gehörst oder nicht. Und ihr werdet einsehen, dass ich der Meinung bin, es liegt ja nun wirklich alles daran, aber auch wirklich alles, ob wir dieses Siegel des Heiligen Geistes tragen oder nicht. Alles andere ist unbedeutend. Ob wir in der Gemeinde Jesu eine Funktion haben oder keine, ob wir da eine große Rolle spielen, ob wir bekannt sind, unbekannt, das spielt alles keine Rolle. Ob wir aus einem schwierigen und total verkorksten Leben hinausgerufen wurden von Christus oder aus einem gutbürgerlichen, das spielt alles keine Rolle. Aber ob wir das Siegel des Geistes Gottes tragen, daran liegt wirklich alles. Und deswegen ist ja wohl die entscheidende Frage, wie bekommen wir es denn? Wie bekomme ich denn dieses Siegel auf mein Leben? Es ist nicht automatisch. Eine Urkunde ist auch nicht automatisch. Nicht? Das muss geschehen. Und der Apostel Paulus sagt, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich deswegen fragen in die Runde hinein. Wann war das denn für dich? Es gibt leider so viele Menschen, die fühlen sich irgendwie zufällig gläubig. Sind in so eine Familie hineingeboren und da war irgendwie der Glaube und dann hat man das so mitgenommen. Irgendwie christlich gottgläubig oder so, aber was heißt denn das? Es geht doch hier nicht um ein irgendwelches religiöses, sentimentales Grundrauschen in unserer Seele, sondern es geht doch darum, dass man ganz klar sagen kann, ich glaube und ich weiß, dass ich durch diesen Glauben zu Gott gehöre und ich weiß auch, dass ich Gottes Geist empfangen habe. Das muss man doch wissen. Jetzt wundern sich vielleicht manche, aber ich will das nochmal bekräftigen. Zum Beispiel, wenn jemand Fahrradfahren gelernt hat, da wird er sicherlich nicht mehr wissen, das Datum. Nicht? Ich weiß zum Beispiel auch nicht das Datum, als ich gläubig wurde. Das weiß ich nicht mehr. Ich muss so 11 gewesen sein. Aber die Umstände, die weiß ich noch ganz genau. Mein persönliches, ernst gemeintes Gebet zu Jesus Christus, dass er mein Hirte und Heiland sein soll, das weiß ich noch ganz genau. Genauso wie ich weiß, dass ich Fahrradfahren gelernt habe, nicht? Mit all den schönen und auch den traurigen Erfahrungen, die man dabei gemacht hat. Oder Schwimmen. Jetzt stellt euch mal vor, jemand sagt, ich sehe das immer hier, Fahrradfahren, das sieht so einfach aus, wenn Lea zum Beispiel mit ihrem Hoverboard hier fährt, das sieht so einfach aus, ne? Ja, stellst du dich einfach mal drauf, weil du das Gefühl hast, dass du das auch kannst oder wie. Ich habe das Gefühl, ich kann Fahrrad fahren, was ist denn das für ein Nonsens, du wirst auf die Schnauze fallen. Das wird das Ergebnis sein. Wenn wir einfach nur meinen, wir seien Gott zugehörig und hätten den Heiligen Geist, weil wir da irgendwie so eine Idee davon haben, das wird nicht genügen. Wir müssen das wissen. Und wenn das geschehen ist, hat man eine Erinnerung daran. Und wenn du die nicht hast, dann sage ich in allem Ernst, mit Nachdruck im Namen Jesu, dann kümmere dich darum an diesem Pfingstwochenende, weil alles daran liegt, ob du das hast und wenn du es nicht weißt, dass du es bekommst. Da sind Schritte nötig. Es gibt kein Wachstum im Glauben und in der Nachfolge Jesu ohne klare Schritte, die man unternimmt. Und meistens ist es schon alleine das ernsthafte, vor Christus ausgesprochene eigene Gebet mit der eigenen Stimme, die man hört, die diesen ersten Schritt in Gang setzt, auf das auch eine emotionale Erfahrung folgt. Psalm 23 sagt ja in schöner, bildhafter Sprache, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also ich möchte mal deinen Konfirmationsspruch noch aufnehmen. Das sind ja die ersten zwei Verse des Psalms. Man kann ja auch nicht den ganzen Psalm in die Urkunde schreiben als Konfirmationsspruch. Aber ich rate jedem, lernt diesen Psalm. Und da sehen wir nochmal, wie bildhaft und schön diese biblische Sprache ist. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das macht ja heute keiner mehr. Mit Öl, nicht? Oder machen das noch? Man hat so Salben, Cremes, Lotion. Ich war jetzt neulich ganz entsetzt, was es da alles auch für Männer gibt. Ich habe immer gedacht, so bei Frauen sind das 15 Meter lange Regale. Aber jetzt auch die Männer haben nachgezogen, nicht? Ein Irrsinn. Da willst du eine Creme kaufen, da steht da für trockene Haut, für rissige Haut, für strapazierte Haut, für fettige. Ich sage, verdammt nochmal, ich habe einfach Haut. Weiß ich doch gar nicht. So, und also, aber das gab es damals noch nicht, auch keine Sonnencreme oder Afterlotion. Ne? So, das heißt, die hatten alles mit Öl gemacht, mit gutem Olivenöl. Und wenn also jemand eine Wanderung gemacht hat durchs heiße Land, dann ist das Gesicht gespannt und strapaziert und da kommt man irgendwo hin. Und der Gastgeber wendet sich seinem Gast zu, du salbst mein Haupt mit Öl. Könnt ihr euch das vorstellen, die Szene? Man kommt da hin und dann kommt jemand auf einen mit Öl und streicht das ins Gesicht. Das ist ein Ausdruck sehr starker persönlicher Zuwendung, nicht? Das ist liebevoll. Und da ist dann Kühlung und Erfrischung, es ist Linderung für das strapazierte Gesicht und vor allen Dingen ist das ja auch ein Ausdruck, dass man geehrt wird. In der Bibel werden gesalbt mit Öl Könige zum Beispiel und Priester. Und Öl ist immer in der Bibel ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Ist immer ein Sinnbild, Öl, für den Heiligen Geist. Das heißt, wenn hier in dem Psalm gesagt wird, du salbst mein Haupt mit Öl, spricht auch der Psalm schon sinnbildlich von dieser Erfahrung, dass nämlich Jesus, der gute Hirte ist, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, seinen Jüngern, die an ihn glauben, den Heiligen Geist verheißt, damit er in unser Leben kommt und wie eine Salbung mit Öl Linderung und Erfrischung bringt und uns in einen ganz neuen Stand verhebt. Und schenkst mir voll ein. Der Becher ist voll in Gottes Haus. Wenn man da kommt nach einer heißen, strapazierten Weg, dann hat man Durst und da ist der Becher voll. Ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist, erfrischendes Wasser. Solche Erfahrungen kann man machen, und ich habe sie gemacht und viele können das bezeugen in der Gemeinde, dass man das erfährt, wirklich erfährt von Gott. Aber man kann diese Erfahrung niemandem erklären. Das geht leider nicht. Die muss man selber machen. Nun spotten natürlich manche Menschen über einen solchen Glauben und sagen, ach ja, dieser christliche Glaube, das ist irgendwie sowas Versponnenes. Ich hoffe, dass ich deutlich machen kann, das, was ich glaube und wofür ich stehe, ist überhaupt gar nichts Versponnenes. Das ist etwas sehr Nüchternes und etwas sehr Klares. Nur man kann es nicht stellvertretend machen, die Erfahrung. Jeder muss sie selber machen. Jetzt gibt es aber manche Menschen, die spotten über diesen Glauben, was meistens damit zu tun hat, dass sie gar keine Ahnung haben. Aber andere merken irgendwann, dass ihnen vielleicht was fehlt. Zum Beispiel Mario Adorf, ne? Bekannter Schauspieler, jetzt 93 Jahre alt. Eine beeindruckende Liste habe ich gestern mal gegoogelt, was der alles für Auszeichnungen bekommen hat. Mario Adorf hat in einem Interview in der Zeitschrift Christ und Welt Folgendes gesagt. Ich zitiere, heute bewundere ich fromme Christen für ihren Glauben. Also man kann schon ahnen, dass es nicht immer so war. Ne? Vielleicht hat er mit 40 sie nicht bewundert, sondern gedacht, so ein bisschen, naja, wem es hilft. Nicht? So wird das meistens kommentiert, naja, wem es hilft. Heute bewundere ich Sie für Ihren Glauben. Wenn ich diesen Glauben nicht teilen kann, dann rechne ich mir das nicht als besondere Intelligenzleistung oder tiefere Einsicht an. Also da habe ich Achtung vor. Viele Leute, die nämlich keinen Glauben haben, die tun so, sie könnten das nicht, weil sie so schlau sind. Ne? Ist Ihnen das auch schon mal begegnet als Gemeinde, wenn man so seinen christlichen Glauben bekennt, dann ist man Leuten gegenüber, die sagen, ja, schön, wenn es Ihnen hilft und so, aber ich bin naturwissenschaftlicher Mensch, ich habe es nicht mit. Das heißt also, ich stehe irgendwo hier, ne? Ich bin einfach zu gebildet, um diesen Quatsch da zu glauben. Das heißt das doch nicht, so, da stehst du dann da. Mario Adorf sagt, ich rechne mir das nicht als besondere Intelligenzleistung an oder tiefere Einsicht, sondern ich frage mich, ob meine Unfähigkeit zu glauben nicht ein Fehler sein könnte. Eine Art Glaubensdefizit. Ja, das ist es auch, in der Tat. Als ich das gelesen habe, habe ich spontan gebetet für Mario Adorf. Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Und gesagt, Herr, der ist ja nicht weit weg von deinem Reich. Nicht? Wenn jemand sagen kann, ich habe ein Glaubensdefizit, ist vielleicht ein großer Fehler. Vielleicht kommt er noch zu dem Anstoß und sagt, ja, es ist ein großer Fehler. Wisst ihr, das ist Schuld. Jesus sagt im Evangelium, ich werde den Heiligen Geist senden, dass er der Welt die Augen öffnet über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, das ist Schuld. Wenn du ein Leben führst, glaubenslos, fern von Gott, dann ist das nicht einfach nur irgendwie, dann lebst du von ihm abgewandt, du ignorierst ihn, das ist Schuld. Und deswegen kann man das aber bekennen, wenn schon mal diese Erkenntnis da ist, könnte man ja sagen, ernsthaft beten, sagen, ich möchte glauben, ich möchte nicht mehr glaubenslos dahingehen, denn wenn es diesen Gott gibt, der mich geschaffen hat und durch Jesus Christus erlöst hat, dann ist das doch bedeutsam, da kann ich doch nicht einfach so tun, als wäre das, dann ist das doch falsch, wenn ich ohne ihn lebe. Und wenn ich das dann ausspreche vor Gott und sage, Herr, ich habe diese Unfähigkeit, ich bekenne es und bitte um Glauben, dann wird Gott ganz gewiss dieses Gebet erhören. Deswegen noch einmal, kläre das für dich. Im Namen Jesu bitte ich dich, denn es geht hier um alles. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Von oben her. er und sende den Geist, den edlen Gast, der stärket uns behende, wenn uns drückt Kreuzes Last. Tröst uns in Todespein, mach auf die Himmelstür.